Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld TV Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl.
Herzlich willkommen aus Berlin. Herzlich willkommen aus Vogts Bierexpress und damit wieder einmal herzlich willkommen auch zu IR@echtgeld.tv. Wir haben heute wieder Remco Westermann zu Gast, der vor ein paar Monaten ja bereits das erste Mal hier war. Und wir kommen damit zum einen in einen Rhythmus mit einem Unternehmen, was im Moment ohnehin eine intensive IR-Arbeit macht. Und vor allen Dingen auch einen guten Online-Auftritt hat, wo die Sachen sehr, sehr gut und umfänglich dargestellt werden. Wenn ihr euch das angucken wollt, dann geht bei Media & Games auf die Website und ladet euch auch die Präsentation herunter, die heute ein Schwerpunkt dessen sein wird, über das wir sprechen. Die Nordic Investor Presentation. Darüber wollen wir reden und wir reden wie immer als Christian W. Röhl zu meiner Linken
und Tobias Kramer. Und natürlich immer mit dabei, wie in jeder Sendung, unser Disclaimer, der Hinweis darauf, dass das, was wir hier machen, eben keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ist, keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, schon gar keine Steuerberatung. Wir tun Meinungen kund, wir sprechen hier mit unserem Gast und was ihr aus diesem Gespräch dann für Konsequenzen zieht oder eben auch nicht, das ist ganz allein eure Sache und damit natürlich auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen und natürlich auch keine Gewähr für die Unterlagen, die wie immer auch zu dieser Sendung in der Echtgeld TV Lounge bereitstehen. Einfach anmelden www.echtgeld.tv und kostenfrei neben den Unterlagen auch die Einladungen zu allen Live-Sendungen bekommen.
Und ansonsten ist von meiner Seite noch ein zweiter Hinweis zu machen, denn nach der letzten Sendung, die wir mit Remco Westermann hatten, habe ich mir die Media & Games Aktie ins Depot gelegt. Also ich frage nicht nur als jemand von Echtgeld TV nach, sondern ich frage auch als persönlich Betroffener, interessierter, engagierter Aktionär nach. Und es gibt ja in den letzten Monaten in der Tat ein paar Dinge, die bei Media & Games passiert. Und damit herzlich willkommen, Herr Westermann. Schön, dass Sie wieder da sind. Aber jetzt wollen wir Sie natürlich auch ein bisschen grillen. Denn das, was alles in der Präsentation steht, da steht sehr, sehr vieles drin. Viele Anknüpfungspunkte für das Gespräch. Ein paar Sachen stehen da nicht so drin. Die wollen wir versuchen, Christian und ich, ein bisschen zu destillieren. Aber ein Thema zog sich so ein bisschen auch durch die letzten Wochen und Monate der Kapitalmarktkommunikation. Das Listing-Thema. Media & Games hat zwei neue Listing gemacht. Einmal ein Up-Listing, wenn man so will, in Frankfurt mit Scale, da kommen wir gleich zu. Aber das wesentlichere Thema schien gewesen zu sein, das Listing in Stockholm, wo man sich erstmal verwundert die Augen reibt. Aber da gibt es etwas, ein Wachstumssegment, was von einem bekannten amerikanischen Unternehmen ins Leben gerufen wurde und was sich nennt, das muss ich ablesen, es ist ja nicht nur so, dass Produktnamen manchmal kompliziert sind, es können auch Börsennamen kompliziert sein. Nasdaq First North Premier Growth Market, langer Name, da ist Media & Games jetzt gelistet. Warum ist das Listing für Media & Games da ein wichtiger Baustein, auch am Kapitalmarkt? Weil als Aktionär frage ich mich, kostet ja wahrscheinlich auch Geld.
Ja, wir sind in Deutschland börsennotiert in der Tat oder waren schon börsennotiert, haben aber in Deutschland festgestellt, dass wir uns doch etwas einsam fühlen, wenn ich so sagen darf, als einzige Gaming Company hier börsennotiert und dass wir bei Investoren uns doch schwer tun, um die Story verstanden zu bekommen, um es mal so zu sagen. Wir sind anders, wir sind keine Immobilienfirma, wir sind keine Autofabrik oder sowas in der Richtung und man muss doch immer, ein Investor will auch verstehen, was für Firma da ist und wenn wir dann ein bisschen drüber schauen, Richtung Norden, Richtung Skandinavien, dann sind da sehr viel Gaming Companies und auch sehr viel börsennotierte Spielefirmen und gerade in Stockholm sind über 30 Spielefirmen börsennotiert. Da gibt es sogar zwei, die vom Businessmodell her auch ähnlich sind zu was wir machen, nämlich Buy & Build. Also auch Firmen aufkaufen und damit einfach stark wachsen. Stillfront, Embracer, vielleicht auch schon bekannt. Und wir sehen einfach, dass es viel leichter ist, dort mit Investoren zu sprechen, dass man mit Investoren spricht über Unterschiede zwischen Gaming-Companies und man nicht das ganze Gaming von Anfang an nochmal erläutern muss. Und das macht es natürlich viel einfacher, macht natürlich auch die Strecke, um einen Investor zu bekommen, viel, viel kürzer. Und das hat sich auch gezeigt. Also deswegen haben wir uns dann entschieden, ein Second Listing oder ein Secondary Listing zu machen in Schweden. Und auch sofort sehr gut empfangen. Wir haben das gemacht zusammen mit einer Kapitalerhöhung, weil wir da auch genug Free Float kreieren wollten. Und eine dreifache Überzeichnung, das haben wir in Deutschland noch nicht hinbekommen. Da haben wir vor 2 Jahren auch eine Kapitalerhöhung gemacht. Die haben wir mit Mühe vollgezeichnet bekommen. Und in Schweden waren wir schwer überzeichnet. Klar, die Firma hat sich auch weiterentwickelt. Aber man sieht schon, dass es viel einfacher ist, dort um verstanden zu werden, wenn ich so
sage. Bei der Kapitalerhöhung, da haben wir verschiedene Fragen zu. Der Christian kommt auch gleich nochmal hinterher damit. Ich fange mal damit an. Überzeichnung ist schön und natürlich ein neuer Investorenkreis ist auch schön. Jetzt sage ich aber, als Aktionär bin ich natürlich erstmal stinkig in irgendeiner Form, wenn ich sehe, ich werde da verwässert. Also so gut ich und so wichtig natürlich Kapital zu viel ist, aber ich werde verwässert und da ist die Frage, warum eine Kapitalerhöhung mit Ausschluss des Bezugsrechts an der Stelle und muss ich mich weiter darauf einstellen, dass sowas nochmal mich trifft und ich weiter verwässert werde im Zuge von ja auch im Grunde genommen immer im Raum stehenden weiteren Kapitalerhöhungen.
Mhm. Grundsätzlich ist Verwässern nicht schlecht, denke ich, solange es, wie das so schön heißt, accretive ist, also mehrwertschaffend ist. Ich bin selber auch Aktionär, steht ja auch in den Unterlagen, dass ich einen Großteil noch der Aktien halte. Einfach verwässern um zu verwässern macht keinen Sinn. Aber wenn da Mehrwert generiert wird, schon. Und wir sind überzeugt und haben das auch gezeigt, glaube ich, inzwischen, dass wir Mehrwert generieren durch den Börsengang in Schweden. Und ein Börsengang in Schweden oder ein Second Listing in Schweden ohne eine Kapitalerhöhung wäre nicht sinnvoll gewesen, weil dann hätte es keinen Free Float gegeben, keinen Handel in den Aktien und hätte es auch nicht funktioniert. Wir hätten es gerne zur Frage Bezugsrecht, wir hätten es gerne auch mit Bezugsrecht gemacht, ist aber sehr komplex mit verschiedenen Techniksystemen, die unter den Börsen liegen und hätte uns dermaßen verzögert, dass wir das nicht als schlau gefunden haben und deswegen auch uns entschieden haben, es so zu machen.
Aber Sie haben jetzt gesagt, also so eine Kapitalerhöhung muss Wert schaffen und da müssen wir natürlich mal ein bisschen über Zahlen sprechen. Sie hatten vorher 92 Millionen Aktien und haben jetzt 117 Millionen Aktien, wenn wir mal die Nachkommastellen streichen. Das heißt, Sie haben 25 Millionen Aktien platziert, insgesamt 300 Millionen schwedische Kronen eingenommen dafür, das heißt also so rund 28 Millionen Euro Mittelzufluss. Das ist natürlich erstmal was bei Ihrer Strategie wichtig ist, dass Sie neues Eigenkapital aufgenommen haben, weil Sie, da werden wir gleich natürlich zu kommen, auch weiter wachsen wollen durch Übernahmen und irgendwie müssen Übernahmen ja auch finanziert werden. Aber gleichzeitig von 92 auf 117 heißt, wir haben da eine Kapitalerhöhung immerhin um 27% ohne Bezugsrecht zu einem Preis von 1,14 Euro umgerechnet, was ja jetzt doch mehr als 10% weniger war als das, was man so im Durchschnitt der 30 Tage vor diesem Listing hatte. Wo sagen Sie trotzdem, dass diese Kapitalerhöhung jetzt am Ende Wert gebracht hat?
Also man hat erstmal, aber das ist Wert für die Aktionäre und das ist ja eigentlich, was Sie am Basis gefragt haben, gesehen am Aktienkurs. Der ist ja sofort danach auch hochgegangen. Also 2 Sachen, die wichtig sind für den Kurs, gerade bei einem kleineren Wert wie unserem. Einmal Handel, also was für Volumen wird pro Tag gehandelt. Und da hat man jetzt, seit wir in Schweden sind, viel höhere Volumina pro Tag gesehen. Und vermeidet damit die Diskussion mit Investoren, man kommt nicht rein, man kommt nicht raus. Also das ist schon mal ein ganz wichtiger. Und wir haben auch gesehen, dass der Kurs sich wirklich sehr positiv entwickelt hat und in dem Sinne auch Mehrwert generiert hat für alle bestehende Aktionäre und nach oben gegangen ist. Was man natürlich noch nicht sieht, das Geld, was wir jetzt eingenommen haben, damit werden wir natürlich auch wieder weitere Zukäufe machen, wie Sie schon gesagt haben. Die Wertgeneration wird sich natürlich auch erst in den nächsten Monate, Jahre zeigen.
Aber trotzdem stehe ich jetzt erstmal da und bin verwässert worden auf einem Kurs unterhalb des Börsenkurses, wie er davor war und zwar in einem relativ großen Umfang. Also 27%, wenn wir in Deutschland solche Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital haben, mit Ausschluss des Bezugsrechts, dann ist das auf 10% des Aktienkapitals limitiert. Wir haben da so eine Sonderregel, die ist international nicht ganz gängig. Ist das auch ein Argument, warum Sie sich in diesem Mantel, über den wir schon bei der ersten Sendung gesprochen haben, nämlich in Malta, wohler fühlen als unter dem deutschen Aktienrecht?
Also Deutschland ist eine echte Ausnahme in dem Sinne mit den 10% international. Und für eine Firma, die über Buy and Build wächst, ist das eine extreme Limitierung. Also in dem Sinne, man muss, also wenn man Buy and Build führt, ist es nicht unbedingt einfach, mit dem deutschen System klarzukommen. Man muss aber auch nicht unbedingt in Malta sein, weil das war ja, wo Ihre Frage drauf hinzielt. Wir haben uns damals in der Tat gelistet über einen Mantel, der in Malta sitzt, und auch schon angekündigt, dass wir das total unterschätzt haben, wie Investoren darauf reagieren. Weil wir sehen, dass Malta extrem restriktiv ist, dass auch Kapitalerhöhungen lange dauern, dass da alles dreifach, fünffach geprüft wird, wahrscheinlich, weil so viel Kritik war. Also in dem Sinne ist, glaube ich, die Wahrnehmung nicht mehr synchron mit, was in Malta passiert. Trotzdem, in Der Investor hat immer recht und der Investor empfindet Malta als nicht unbedingt gängig, um mal so zu sagen.
Wie viel
und
können Sie denn jetzt noch nachlegen, ohne dass Sie dafür wieder einen neuen Hauptversammlungsbeschluss haben? An neuen
wir
Aktien. Muss ich jetzt davon ausgehen, jetzt sind es 117 Millionen Aktien, jetzt sehen Sie ein schönes Übernahmeangebot, Sie finden auch vielleicht wieder attraktive Investoren, die sich gut machen würden, haben wir jetzt dann vielleicht irgendwann 180 Millionen Aktien als Verwässerung?
Wir können sogar bis 300 Millionen Aktien gehen. Also wir haben komplett genehmigtes Aktienkapital bis 300 Millionen Aktien, die auch ausgegeben werden dürfen. Aber wir wären natürlich total bescheuert, wenn wir einfach Aktien wie Brötchen hier rausgeben. Ich meine, das muss Wert generieren. Und gerade das, was uns in Deutschland gestört hat und was der Grund ist, dass wir nach Schweden gegangen sind, ist ja, dass wir eine niedrige Börsenbewertung haben und damit nicht wie unsere Peers, die ich vorhin schon genannt habe, das EBITDA-Arbitrage-Spiel spielen können mit einer Bewertung unter 10-mal EBITDA, wo wir zurzeit liegen, konkurrieren wir oder stehen im Wettbewerb mit Stillfront Embracer, die zwischen 20 und 30-mal EBITDA bewertet sind. Und deswegen eine EBITDA-positive Firma zu kaufen, die in 8 bis 10 Mal, was gar nicht unüblich ist, ist für uns fast schon nicht gut für Aktionäre. Gut, wir lösen das durch viel Distress zu kaufen, Problemfirmen, die wir viel billiger kaufen und die im Ende viel Mehrwert generieren. Aber wenn wir sehen, Stillfront Embracer, die wirklich jeden Monat inzwischen Firmen kaufen mit extra EBITDAs und damit Wahnsinns-Wachstumsstories hinlegen, ja, da sind wir ein bisschen eifersüchtig, um mal so zu sagen.
Aber trotzdem, obwohl es ja für Sie von der Investorenseite, vom Verständnis, wie Sie sagten, in Skandinavien einfacher ist, haben Sie sich entschlossen, auch in Deutschland ein bisschen sozusagen einen Upscale zu machen und eine Stufe höher zu gehen, zumindest in das Qualitätssegment des Freiverkehrs, das Börsensegment Scale. Was waren da die Gründe, dass Sie gesagt haben, also ein bisschen was müssen wir machen, und warum dann eigentlich nicht gleich in den regulierten Markt General Standard zum Beispiel?
Also wir nehmen erstmal den Kritik von Aktionären ernst und seriös. Das Erste ist, vielleicht mal ganz kurz um Malta fertig zu machen. Malta ist ein Kritikpunkt, da arbeiten wir auch dran. Das hatte ich auch vorher, glaube ich, in letzter Sendung auch schon angekündigt. Wir stehen kurz davor, dass wir in eine SE wandeln, also Société Européenne. Und wenn wir eine SE haben, können wir auch umziehen in ein anderes europäisches Land. Wir würden dann ein Land bevorzugen, wo auch ein Single-Tier-Modell, also sprich Aufsichtsrat und Board sind ähnlich, und auch vom Kapitalstrukturen, dass wir nicht im deutschen rigiden 10%-Regime reinkommen. Aber es wird in jedem Fall nicht mehr Malta sein. Das wird auch voraussichtlich bald passieren. Das andere ist in der Tat Uplisting im Scale. Auch hier, wir versuchen mehr Transparenz zu geben. Wir haben eine Zeit gehabt, wo die Firma natürlich relativ undurchsichtig war, was eine Umbauphase war. Wir haben angefangen mit Gamigo vor 8 Jahren mit Gamigo angefangen. In 2012, da kommt es her, und haben Gamigo, auch mit Gamigo Übernahmen gemacht, damit auch andere Aktionäre reinbekommen, dann den Börsenmantel oben drüber gelegt mit Media and Games Invest und haben jetzt im ersten Quartal die Minderheitsaktionäre bei Gamigo rausgekauft, also haben jetzt 99,9% der Gamigo-Aktien, womit wir schon ein Stück der Struktur vereinfacht haben. Also das ist dann eine andere Sache, wo wir dran sind. Deswegen auch Auskauf Minderheiten, haben wir ja auch noch ein paar Sachen angekündigt. Und das Dritte in der Tat ist, dass wir auch in der Publizitätsverpflichtung, und dazu gehören auch höhere und andere Börsensegmente, und das ist der Grund, dass wir in Deutschland im Skill gegangen sind, in Skandinavien, in Stockholm, im Premier-Segment, weil auch da gibt es in den Nasdaq, der Name ist so lang, weil es da auch verschiedene Segmente und so gibt. Aber es ist in der Tat noch nicht reguliert. Wir sind mit unserem Bond in Dings, der Gamigo-Bond in Schweden, aber im regulierten Markt schon. Und ich gehe auch von aus, dass es zum regulierten Markt nicht mehr so weit ist. Wir werden auch viel schneller unsere Zahlen zeigen, weil die waren ja auch zum Teil noch ein bisschen langsam. Hat auch ein bisschen mit einer komplexen Struktur zu tun. Und wenn man viel Übernahmen macht, gehört dann natürlich auch an der Finanzseite viel dazu. BPAs, also Bewertungen machen und so weiter und so weiter. Also in dem Sinne haben wir auch die letzte Zeit, und das sieht der Investor nicht so viel, intern sehr viel gemacht, gerade im Finanzbereich, um da auch viel stärker aufgestellt zu sein und auch solche andere Segmente bedienen zu können.
Auf das Thema Governance gehen wir sowieso gleich im nächsten Schritt ein. Aber jetzt mal die Frage, wir haben jetzt Scale, wir haben jetzt Nasdaq im Norden. Abgearbeitet. Ist damit dieses Thema Handelssegmente abgeschlossen oder ist da in den nächsten Monaten noch ein anderer Schritt, ob nun nach Polen oder über den großen Teich an die richtige große Nasdaq zu erwarten oder steht da im Moment nichts weiteres auf dem Plan?
Also es gibt noch viele andere Börsen natürlich, aber wir haben uns angeschaut, was macht für uns Sinn, und da ist Skandinavien ganz klar rausgestochen. In Polen sind auch ein paar Spielefirmen börsennotiert, ist aber sehr klein eigentlich doch noch vom Gesamtmarkt. Und in USA, Nasdaq, New York natürlich große Aktienmärkte, aber da hätte man noch mehr das Problem, was wir auch in Deutschland schon haben, dass wir eigentlich zu klein sind für so einen Markt.
Ja, vor allem für die Regulierung in den USA, wenn Sie dann in den Teil des Marktes wollen, wo man dann auch große Investorenadressen anzielt. Also da müssen Sie noch reinwachsen. Und ansonsten Polen, es wird ja immer nachgefragt, weil eben auch einige Zuschauer von uns in polnischen Gaming-Firmen aktiv sind, ob da jetzt also etwas entsteht. Ja, da entsteht sicherlich was, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, alleine dadurch, dass man an mehr Börsen ist, wird die Liquidität in der Aktie nicht mehr. Insofern, wenn Sie sich auf zwei Plätze konzentrieren und die auch ordentlich mit Transparenzmaßnahmen bespielen, mit Investor Relations, hat der Investor sicherlich mehr davon, als wenn die Liquidität weiter ausfieselt.
Ja. Nee, wir haben auch viel Diskussion intern gehabt, ob wir überhaupt uns trennen beziehungsweise aufsplitten auf zwei Börsenplätze, weil, wie Sie sagen, wir sind schon kein Riesenwert, und wenn man dann auch nochmal auftaucht, das hat keinen Vorteil. An der anderen Seite, der Vorteil, nach Schweden zu gehen, und das haben wir, wie gesagt, am Kurs schon gesehen und an der Investorenbasis, ist schon, dass man da wirklich mit Peers zusammen ist und verstanden wird.
Beim letzten Mal hatten wir auch das Thema, dass die Zahlen für 2019 noch nicht vorlagen. Wir haben das Interview damals im Mai aufgezeichnet, sind jetzt im Oktober, und man fragt sich mit Blick auf das Jahr 2021, ob diese ganzen Konsolidierungsarbeiten, zu denen man ja auch Zeit hatte, wo man ja auch bei den entsprechenden Handelssegmenten bestimmte Verpflichtungen hat, so weit fortgeschritten sind, dass man davon ausgehen kann, dass das zukünftig schneller geht, dass Zahlen schneller veröffentlicht werden und generell diese Gesamtkonsolidierung mit den einzelnen Unternehmungen, auch mit dem Hochkaufen von Anteilen. Wie sieht es da aus? Wie weit ist man da? Was können Sie da ankündigen? Und was waren so die letzten wichtigen Schritte, die Sie da abgeschlossen haben?
Also es wird schneller, wir werden wesentlich schneller. Durch unsere Segmente haben wir auch Auflagen, die uns dazu zwingen, schneller zu werden. Und wie gerade schon gesagt, investiert im Finanzbereich, mehr Leute, mehr Strukturen da reingebracht und ganz wichtig, die Komplexität runtergebracht. Also dadurch, dass wir jetzt 99,9% Gamigo haben, Minderheiten raus haben, ist ein ganzes Stück Komplexität auch bei uns raus. Und das macht auch das Reporting einfacher. Und was wir auch eingeführt haben inzwischen, ist Quartalsberichte. Das hat man vorher auch noch nicht. Also in dem Sinne gibt es jetzt auch jedes Quartal schöne Zahlen von uns. Ja. Also wir arbeiten dran. Aber eine Firma ist natürlich, wir haben vor 8 Jahren angefangen mit Gamigo, eine Distressed Company. Seitdem natürlich, was sind es, 33 Übernahmen gemacht. Es ist auch ein Stück Work in Progress und man sieht, dass wir uns entwickeln. Aber wir sind bestimmt noch nicht da, wo wir sein wollen. Also da gibt es noch viel Potenzial.
Aber steigt die Komplexität nicht wieder, wenn Sie jetzt mit dem neuen Geld wieder losziehen und weitere Übernahmen tätigen?
Wir werden weiter zukaufen und jeder Zukauf ist natürlich ein Stückchen Komplexität. An der anderen Seite das Basisgebilde, wo wir die neue Übernahmen reinfügen, ist natürlich schon größer und das macht es wesentlich einfacher.
Und Sie streben 100% Übernahmen dann?
Wir streben an,
also keine 100%. Minderheitenanteile, die dann noch hinterher wieder rausgerechnet werden müssen?
Ja, man kann es nie genau ausschließen. Also es ist in manchen Fällen so, dass einfach Minderheitsaktionäre drin sind, die noch ein Earnout brauchen oder wo bestimmte Sachen noch dran sind. Wir streben immer 100% an. Haben aber auch Übergangsmodelle gehabt. Also ReachHero zum Beispiel, da waren die Gründer noch eine Zeit lang mit drin, weil wir es auch wichtig fanden, dass die motiviert sind, um die Firma zu integrieren und auch weiterzuentwickeln. Die haben wir jetzt rausgekauft, womit wir die Firma dann auch komplett integrieren können bei den anderen Firmen. Also alles hat Vor- und Nachteile. Es geht natürlich auch sehr stark um die Managementkomponente, um die Leute da motiviert zu halten. Also Minderheiten reinbehalten, die nicht auch im Management sind, machen wir sehr ungern.
Gehen wir mal ein bisschen ins Geschäft rein. Wir stehen ja in Deutschland quasi vor oder sind beim Ausstrahlung dieses Gesprächs dann schon im November und sind im zweiten Mini-Lockdown, wie es ja jetzt genannt wird, drin. Und in der Präsentation auf der Seite 13 ist ein Zitat der WHO aufgenommen, wo es dann heißt, dass the WHO urged the world to stay at home and to play video games. Das ist natürlich auf der einen Seite ein Schmunzler, aber muss man jetzt in irgendeiner Form auch beim Thema Corona wieder sagen, dass das Media und Games schon ein ganzes Stück weit in die Karten einer positiven Geschäftsentwicklung spielt?
Ja, absolut. Also wir haben es im zweiten Quartal gesehen, aber vielleicht noch kurz zur WHO, das ist eine kleine Anekdote dazu. Bis vor einiger Zeit hat WHO noch Spiele verpönt, als wirklich nicht genug Bewegung, nicht genug raus und so weiter. Und deswegen waren wir auch positiv erstaunt oder überrascht, dass es jetzt empfohlen wird. Und es stimmt natürlich, Multiplayer-Spiele, das ist ein Großteil unserer Spiele, Leute spielen zusammen, ja, es hilft gegen soziale Vereinsamung. Und in dem Sinne, aber interessant, um zu sehen, wie die WHO das empfohlen hat.
Also ich, ja, also ich freue mich trotzdem, wenn man wieder ganz normal in die Kneipe gehen kann. Ja, das ist, da, statt zu Hause irgendwie zu sitzen und zu zocken. Wie gesagt, ich habe das Ihnen damals gesagt, ich lerne da gerne was dazu, aber ich muss das nicht selber erfahren. Aber es ist natürlich interessant. Und die Frage ist, wie war es denn nach dem Lockdown? Also natürlich während des Lockdowns sind die Nutzerzahlen, die Revenues, auch das, was die Spieler extra nochmal ausgegeben haben, hochgegangen. Aber wenn ich Ihre Fallstudien in der Präsentation richtig in Erinnerung habe, ist das danach wieder ein bisschen abgeflacht. Sehen Sie das so, dass man jetzt natürlich durch einen neuen Lockdown wieder steigende Umsätze hat? Kann man die dann halten? Oder wenn dann wir wieder rausgehen dürfen, bleiben die Leute dann in dieser Spielewelt oder sagen die, nee, also jetzt reicht's, weg mit dem Handy, weg mit der Konsole, ich will wieder rausgehen?
Also ein paar kombinierte Effekte. Einerseits, je mehr Leute zu Hause sind und je weniger anderes Entertainment es gibt oder Kneipen und dergleichen, je mehr man spielt. Und Spielen ist natürlich viel interaktiver und macht auch länger Spaß, als den 20. YouTube-Serienteil zu sehen oder den oder Instagram oder was auch immer. Und also in dem Sinne, Spiele ist schon, und das sehen wir normal auch in der Saisonalität, wenn es dunkel wird, kalt wird, sind Leute, spielen eher. Also wir haben normalerweise, sind unser zweites und drittes Quartal vom Umsatz her niedriger, wie das vierte und das erste Quartal. Wir haben im zweiten Quartal gesehen, dass es zwar nicht dunkel war, aber dass die Leute trotzdem sehr stark zu Hause waren. Und das hat uns echt sehr gute Umsatz, die Zahlen stehen auch in der Präsentation drin, sehr gut Umsatz beschoren. Aber viel wichtiger noch, auch viel neue Spieler. Und neue Spieler, sagen wir so, bestehende Spieler, die sind mehr zu Hause und spielen mehr und geben dann auch etwas mehr aus. Deswegen hat man eine Umsatzsteigerung. Aber neue Spieler sind natürlich auch das, was für den Wachstum der Spiele in der Zukunft steht. Und im dritten Quartal haben wir jetzt nicht so ein großes Wachstum gesehen, teilweise durch Saisonalität und weil es wieder anderes Entertainment gab. In Q4, was sowieso unser stärkstes Quartal ist, wo wir auch noch ein paar gute Spiele-Launches haben und wo jetzt, was kein Spaß macht, aber für unsere Spielefirma natürlich schon sehr gut ist, ja, mit Leute zu Hause, gehen wir davon aus, dass wir da auch noch einen sehr guten Umsatz hinlegen werden.
Sie gehen wirklich auch davon aus, dass das nachhaltig ist, dass Leute dann, wenn man wieder richtig rausgehen kann nächstes Jahr, wenn es wieder Veranstaltungen draußen gibt, wenn es einen Impfstoff gibt, wenn wir das alles hoffentlich hinter uns gelassen haben, dass Leute trotzdem diese Gewohnheit weiter haben, vielleicht nicht mehr so viel, aber weiterhin zu spielen und ja vor allen Dingen auch Geld auszugeben.
Ja, in solche Massive-Multiplayer-Spiele, die wir haben, spielen die Leute ja fast täglich. Sie spielen zusammen in Gruppen, also Gilden, und rufen sich sogar an, wo warst du gestern, weil wir brauchen dich zum Erobern eines Turms oder was für eine Sache auch im Spiel. Also es wird sehr stark zusammengespielt. Aber wenn man jetzt alle zu Hause ist, wenig Ablenkung hat, ist die Anzahl Stunden, die man spielt, etwas mehr und gibt man in dem Sinn auch mehr Geld aus, als wenn man dann auch nicht zu Hause ist.
Ich will noch mal ergänzen, was für mich dabei wesentlich eingängiger war damals, also auch beim Investment, war dieses Thema, dass ich Leute kenne, die das wirklich machen. Also ich kenne einen, der hat über 8 Jahre hinweg ein solches Spiel abends in der Woche mit Freunden für eine Stunde gespielt. Ich habe bei Abendessen erlebt, dass er auf die Uhr geguckt hat und gesagt, es ist gleich 19 Uhr, ich muss jetzt mal zumindest eine Dreiviertelstunde weg und ich komme dann wieder. Und dann hat er da eben mit seinen Kumpels gezockt und das ist in der Tat so ein soziales Element. Ich habe es auch nicht so ganz verstanden, aber...
So wie wir früher gesagt haben, Mama, ich muss heute eine halbe Stunde länger draußen bleiben, weil auf dem Bolzplatz spielen wir nochmal und die brauchen mich da. Also mich brauchten die ja immer nur als Pfosten vom Tor, ja.
Du. Mir fiel gerade etwas schwer, mich...
Ich war immer sehr gerne draußen.
Hier auf dem Bolzplatz
vorzustellen. Nein, ich war immer der Schlechteste, musste immer ins Tor, ja, und musste ja auch einer sein. Aber wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich weiß, dass es gibt und sie profitieren dran mit... immer mehr angeboten und sie haben ja auch im operativen Geschäft jetzt was getan, nämlich wieder eine Übernahme, wobei ein großer Name, den unsere Zuschauer ja auch kennen, auf der anderen Seite stand, nämlich Freenet. Nein, Media & Games hat nicht Freenet übernommen, soweit war es nicht, aber Freenet Digital, 1500 Spiele haben sie da für einen niedrigen einstelligen Millionenbereich übernommen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, also dass sie verschiedene Eisen im Feuer haben, alles fein, aber wie bitte kommt man auf 1500 Spiele?
Also sind im App Store, um es mal zu nennen, 100.000 Spiele drin. Es werden jeden Monat 3.000 Spiele gelauncht, also es gibt extrem viele Spiele. Ich würde gerne einen Unterschied machen zwischen die Massive Multiplayer Spiele, wo ich vorhin drüber gespielt habe, wovon wir 25 Stück ungefähr betreiben, wo lange, Leute sehr lange drin sind, zum Teil wirklich über 10 Jahre im Spiel auch spielen. Und eher kurzfristige Spiele, oft Casual-Spiele genannt, die man ein paar Tage spielt oder ein paar Wochen, aber dann auch wieder ein neues Spiel nimmt. Und im Portfolio von der Freenet Digital, die wir gekauft haben, sind vor allem solche eher kurzfristige Spiele drin, die vielen Abonnements vertrieben werden auch. Also ich habe ein Abonnement und kriege jede Woche die Möglichkeit, verschiedene Spiele zu spielen. Uns kommen auch immer neue Spiele dazu. Also da reden wir hier drüber. Aber wir sind trotzdem sehr froh drüber, dass wir unser Spieleportfolio, wir hatten schon 5000 Casual-Spiele, jetzt nochmal 1500 Stück dazu haben und damit ausgeweitet haben. Und vor allem, wir waren bis jetzt ja vor allem im Online- und Konsolenbereich tätig und sind hiermit jetzt auch wirklich im mobilen Bereich reingegangen.
Das haben wir, glaube ich, letztes Mal ein Punkt, wo wir angesetzt haben, wo wir den Mobile-Bereich auch quasi als nicht existent ja identifiziert haben und was Sie ja auch bestätigt haben. Und jetzt sieht es eben auch in der Investorenpräsentation dann so aus, dass da ein deutlich höherer Share auch schon fürs vierte Quartal geplant und angestrebt wird.
Genau, also grundsätzlich muss man nicht im mobilen Bereich tätig sein. Der Spielemarkt ist jetzt 160 Milliarden groß. Davon sind ungefähr, 80 Milliarden oder sowas, etwas weniger als 80 Milliarden im nicht mobilen Bereich. Also auch da hätte man noch genug Wachstumsmöglichkeiten. Aber es macht Sinn, Multiplattform zu gehen. Ein Spieler spielt zu Hause vom PC oder Smart TV oder an der Konsole und unterwegs auf sein Handy. Es sind nicht immer die gleichen Spiele. Es sind manche Spiele, ein Aufbaustrategiespiel zum Beispiel, kann ich sehr gut auf PC und auch auf dem Handy spielen. Ein Shooter ist schon wieder viel schwieriger, wenn ich unterwegs bin. Und solange wir keine 5G-Netze haben, ist ein Shooter auf dem Handy nicht wirklich von der Latenz her wirklich gut spielbar. Also da gibt es Unterschiede, aber es macht einfach Sinn, wenn ich eine gute IP habe, eine gute Marke, ein gutes Spiel, um den dann auch nicht nur auf eine Plattform zu betreiben, aber auf mehrere. Und deswegen auch damals schon gesagt, wir wollen im Mobile rein. Gehen auf verschiedene Arten da rein, jetzt durch die Übernahme von der Firma, schauen uns auch noch andere Firmen an zurzeit, haben natürlich im Medienbereich auch Kompetenz aufgebaut, um Kundenakquise zu betreiben, sind auch dabei, Spiele zu lizenzieren, also neue Spielelizenzen für Mobiltelefone und bauen auch bestehende Spiele um. Desert Operations, ein Aufbaustrategiespiel, passt da zum Beispiel gut rein, wird jetzt auch auf Mobile zur Verfügung kommen.
Ich will nochmal zurückkommen auf diesen Freenet Digital Deal. Sie schreiben, dass Sie auf jährlicher Basis dadurch zusätzliche Einnahmen von 13 bis 15 Millionen Euro haben. Sind das diese Abonnementgebühren, die Sie gerade erwähnt haben? Sprich, wie hoch ist der Anteil an Recurring Revenue, also an wiederkehrenden Umsätzen, die ja auch anders bewertet werden als opportunistische Umsätze, die immer neu vertrieben werden müssen, an diesen Zahlen?
Also grundsätzlich, wenn wir M&A machen, schauen wir immer, dass es Firmen sind mit Recurring-Umsätzen. Und ob das ein MMO ist, wo das Stickiness oder der Zusammenhalt oder das langfristige Spielen kommt, dadurch, dass Leute zusammenspielen und sich gegenseitig auch und ihre Charaktere aufbauen und lang im Spiel sein können. Oder an der anderen Seite durch Abonnements oder durch Spiele, wo man über Werbung sehr gut die Leute wieder in vergleichbare andere Spiele reinbekommt. Das sind eigentlich die drei Möglichkeiten, um Leute lange dabei zu behalten. Und Freenet Digital hat insbesondere viel Abo-Geschäft, also sprich viel Abonnements, aber auch substanzielle Werbeeinnahmen. In dem Sinne ist es eine gute Kombination. Aber auch da haben wir in der Tat drauf geschaut, dass es langfristige Umsätze sind. Wir würden jetzt ungern eine Firma kaufen, die Spiele macht, die in einem Store liegen, wo man eine CD kauft und spielt man mal ein paar Wochen und ist wieder weg.
Weil das einfach erklären Sie mir doch mal exemplarisch, wo ist an der ganzen Sache der Haken? 13 bis 15 Millionen Euro Umsatz und Sie haben einen oberen einstelligen Millionenbereich dafür bezahlt. Das heißt, wir haben hier ein Price-Sales-Ratio von unter 1. Und wenn ich jetzt mal so einige Gaming-Werte anschaue, die notiert sind, auch in Ihrer Peer-Group, die von Pareto, Ihrer Investmentbank, beim Listing in Skandinavien jetzt angegeben wurde, da haben wir für 2021 eine durchschnittliche Price-Sales-Ratio, also Umsatz-Multiple von 8. Und Sie kaufen jetzt für unter 1. Wo ist der Haken? Was müssen Sie da tun? Und warum gibt Freenet ein solches Asset so günstig aus der Hand? Fragen sich vielleicht auch einige von euch, die Freenet-Aktionäre sind.
Also ich will jetzt nicht für Herr Villanek sprechen, aber ich weiß, wieso er es verkaufen wollte. Es passt nämlich nicht ganz ins Portfolio, weil Freenet Digital und auch wir sehr international arbeiten und Freenet natürlich sehr stark Deutschland fokussiert ist. Und um so eine Firma, und da kommen wir gleich auch, wieso es billiger war, um so eine Firma effizient zu betreiben, muss man auch international und da hat man auch bestimmte Größen für nötig und bestimmte Strukturen. Und die haben sie nicht ganz effizient hinbekommen. Deswegen haben wir auch etwas an den Kosten geschraubt, nachdem wir es übernommen haben. Und ja, es ist ein guter Deal für beide Seiten. Es passte nicht im Portfolio von Freenet. Die hätten einige Sachen machen müssen, womit sie sich defokussieren. Aber das soll bitte Herr Villanek selber erzählen. Und für uns passt es ganz gut rein, weil es wirklich, wir kaufen ja auch Sachen, die ähnlich sind und die können wir dann zusammenbringen und sparen damit auf Technikkosten, sparen damit auch ein Stück Effizienzen, die eine Firma, die das singulär betreibt, nicht hinbekommt.
Und einen habe ich aber dann doch noch aus der Meldung, da geben Sie nämlich auch bekannt, Sie haben eine strategische Zusammenarbeit im Medienbereich mit Freenet vereinbart und dann dachte ich, okay, also Sie werben dann jetzt auf Freenet-Plattformen, aber nein, im Nebensatz heißt es dann, MGI wird die Freenet AG bei der Akquise neuer Kunden unterstützen. Wie darf ich mir das vorstellen? Geht dann plötzlich in so einem Multiplayer-Game ein Button auf, jetzt neuen Telefonanschluss bei Freenet kaufen? Sie haben dann quasi eine Vermittlungsprovision? Oder wie sieht das aus mit dieser strategischen Zusammenarbeit?
Also es geht in der Tat um Werbung sprich neue Kunden holt man über Werbung rein. Und wir haben natürlich auch einen sehr starken Medienbereich. Und der holt Leute in Spiele rein, aber kann genauso gut natürlich auch für Telefonabonnements Werbung schalten. Und genau darum geht es, dass wir Freenet auch die mit Freenet da eng zusammenarbeiten, dass die über unsere Medienfirmen auch einen Großteil ihrer Neukundenakquise, wenn es gut ist, betreiben werden. Und wir damit auch eine Zusammenarbeit hinkriegen. Und es wird nicht ganz so bland sein, dass da gleiche Störer mitten im Spiel kommt. Also das wird schon ein bisschen geschickt
gemacht. Das wäre wahrscheinlich abschreckend für so einen Gamer, oder?
Das wäre nicht gut. Also wir wollen, am Ende... Nein, wir sind eine Entertainment-Company. Wir wollen natürlich auch, dass die Leute Spaß haben. Und wenn da die ganze Zeit so ein Störer reinkommt, das macht keinen Spaß. Also das muss schon ein bisschen taktisch gemacht
werden. Aber wo wir gerade bei dem Bereich sind, die Firma heißt Media & Games. Sie unterteilt sich jetzt auch in die Bereiche Media und Gaming. Media steht für 37% der Umsätze. Und wir wollen ja ein bisschen was über das Geschäft erfahren. Media wird dargestellt als das Thema Influencer und Performance Marketing, wo es dann auf der Umsatzseite um Agency und Software as a Service Fees geht, aber eben auch um die Ad Commissions beispielsweise von einem Partner wie Freenet und hoffentlich vielen anderen. Erzählen Sie mal ein bisschen, was sind da die Highlights in diesem Segment aus den letzten Monaten und wie kommt es vor allen Dingen bei der Stärkung der Profitabilität in diesem Bereich? Wie geht es da voran?
Ja, vielleicht erstmal Grund, weswegen wir Medien auch machen. Es ist für uns der, um es mal einfach zu sagen, der Turbo für die Spiele. Erfolgsfaktor Spiele 1 ist Content, also sprich neue Kostüme, neue Updates, neue DLCs, also neue Welten und so weiter.
DLCs?
Downloadable Content. Okay. Und das zweite ist neue User oder neue Spieler in das Spiel reinbekommen und dann kommen gleich die Medien im Spiel. Und unterschiedlich, je nach Phase vom Spiel, ein neues Spiel, was gelauncht wird, da spielen Influencer eine sehr starke Rolle, die in der Tat das Spiel vorstellen, die etwas mehr auch in die Tiefe gehen. Und wenn ein Spiel schon etwas älter ist, dann geht es auch viel um flächendeckend Werbung zu machen oder viel mehr Werbung zu machen, aber in die richtige Zielgruppe natürlich. Und das spielt sich dann in der Tat über Video ab, über Banner und so weiter. Und das ist der Grund, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen stark sein in Kundenakquise. Und deswegen haben wir auch uns entschieden, selber einen Medienbereich mit aufzubauen, weil man die komplette, ja, die vertikale Wertschöpfungskette in Haus hat. Bei Medien noch eine relativ gute Marge gemacht wird, die man ja auch sieht, aber da komme ich gleich dazu. Und damit insgesamt effizienter wird das Firma.
Wenn ich mir das jetzt angucke, also dieses ganze Thema, was dann auf der Seite 6 im Übrigen in der Präsentation auch dargestellt wird, da steht 5 Billion Monthly Ads Delivered. Und dann sind wir mal wieder in dem typischen englischen, in der englischen Spielerei drin, dass wir über 5 Milliarden reden. 5 Milliarden Werbemittelauslieferungen. Und man redet dann ja immer in diesen Tausender Kontaktpreisen. Und damit haben wir 5 Millionen Tausender Pakete, die jeden Monat verkauft werden können. Können Sie sagen, was da beispielsweise in dieser speziellen Situation auch an Umsätzen generiert wird und vor allen Dingen dann ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, wie da die TKPs aussehen und sich aktuell entwickeln?
Grundsätzlich ungefähr ein Drittel von unserem Gesamtumsatz geht über den Medienbereich. Und TKPs und dergleichen sind schwer zu sagen hier, weil wir sind global tätig, also von Amerika, Südamerika, Europa mit sehr unterschiedlichen TKPs. Was man sieht, dass die eine Zeit lang unter Druck gestanden haben, inzwischen wieder weniger. Also es wird immer mehr Werbung auf Mobile geschaltet, immer mehr Werbung online geschaltet. Also die klassische Werbeform nehmen ja ab. Ich meine, Fernsehsender haben es ja, tun sich da auch ein bisschen schwer mit. Also in dem Sinne, da kann man keine einfache Regel sagen, was so TKP ist. Aber es geht auch nicht um den nur TKP. Es geht auch vor allem darum, wie gezielt kann ich in eine Gruppe rein? Wie kann ich fokussieren? Weil ich will ja nicht einfach mit Hagel schießen. Ich will ja eigentlich nur die Leute erreichen, die nachher potenziell auch wirklich was abschließen werden oder auch im Spiel reinkommen werden. Und dann geht es wieder um Daten, das Thema Daten, wo wir einerseits natürlich zu tun haben mit Datenschutz, GDPR und alles, was dazugehört. Und an der anderen Seite natürlich auch, wie kann man das optimieren, was für technische Systeme, Artificial Intelligence, Big Data und solche Sachen. Und das ganze Thema Medien ist inzwischen extrem technisch. Und zu der Frage, was haben wir da gemacht? Wir haben erstmal genauso wie im Gaming kritische Masse aufgebaut, durch Firmen zu kaufen. Haben damit vor 3 Jahren angefangen, dann letztes Jahr 2 größere Firmen gekauft, Anfang des Jahres noch eine, Mitte des Jahres noch eine. Auch hier wieder mit Vorzug auf Distressed, also sprich, man sieht es auch im EBITDA. Wir hatten im ersten Halbjahr 8% EBITDA auf unserem Medienbereich, auf unseren Medienaktivitäten. Gehen davon aus, dass wir Ende des Jahres schon Richtung 10-15% EBITDA gehen. Ziel EBITDA ist Richtung 20%. Aber das dauert einfach ein bisschen. Wenn man Distress kauft, bis man die Kosten umstrukturiert hat, bis man die Firmen zusammengefügt hat, das braucht ein bisschen Zeit.
Wahrscheinlich haut Distress dann immer auch wieder ein bisschen auf die Marge rauf, weil sie kaufen ja dazu.
Genau. Und wenn, je größer die Basis ist, je weniger wichtig wird der Zukauf. Und das sieht man im Gaming-Bereich. Wenn wir da jetzt eine Distress-Company dazu kaufen, hat das nicht mehr so einen Effekt auf dem EBITDA. Aber im Medienbereich, wo wir gerade angefangen haben, also 3 Jahre ist auch schon wieder Zeit, aber ist natürlich noch relativ kurz, da sieht man einfach, dass die Zukäufe noch etwas mehr Effekt aufs EBITDA haben.
Wenn wir uns den anderen Bereich angucken, der größer ist, da 63% vom Umsatz, der Gaming-Bereich, Game Development, Publishing, mit Umsätzen im Bereich der innerhalb der Spiele stattfindenden Käufe über diese DLCs, wie ich jetzt gerade gelernt habe, Abo-Modelle und natürlich auch Werbeeinnahmen. Was ist da aktuell hervorzuheben? Wie hat sich da das ganze Geschäft entwickelt, neben der ja schon besprochenen Thematik, was mit Freenet gerade in den letzten Monaten als Deal passiert ist?
Also sehr positiv, da verweise ich jetzt auch auf die Zahlen in der Präsentation, weil ich glaube, das ist am einfachsten. Man sieht einfach, dass wir stark wachsen. Also wir sind im Schnitt die letzten 5 Jahre über 40% gewachsen pro Jahr. Das ist inklusiv Medienbereich. Wenn man Medienbereich rausnimmt, sind wir über 30% pro Jahr gewachsen, also nur Gaming-Bereich. Man sieht ein starkes Wachstum, wie vorhin schon besprochen. Q2 war für uns sehr gut. Q3-Zahlen kommen auch demnächst. Dann, ich will da jetzt nicht drauf vorauslaufen, wird auch nichts zu sagen. Aber wir entwickeln uns einfach sehr stabil, sehr gut in die richtige Richtung. Und Q4, wie gesagt, das ist das stärkste Quartal des Jahres, mit dem Lockdown noch etwas verstärkt.
Was für mich ja damals extrem wichtig war, war dieses Thema Wertschöpfungskette, auf das wir jetzt schon verschiedentlich eingegangen sind, was auf den Folienseiten 23, 24 auch nochmal sehr gut vom Gesamtbusinessmodell dargestellt wird. Da geht es ja dann auch darum, Kostenvorteile zu realisieren, also möglicherweise auch Spiele, die betrieben werden und auf nicht ganz optimalen Plattformen laufen, in die Company reinzuholen, zu gucken, wo können wir da auch die Kosten optimieren, an welchen Stellen können wir auch nach vorne gucken und Umsätze nach vorne optimieren und so an zwei Stellen quasi die Effizienz steigern. Dazu mal die Einstiegsfrage. Auf der 23 wird unter anderem der Kostenvorteil bei Trion mit 74% angegeben. Also dass es gelingt, 74% der vorher vorhandenen Kosten einfach einzusparen. Wie gelingt sowas? Und was machen die Unternehmen vorher eigentlich um Gottes Willen falsch, wenn sie quasi das Vierfache vorher an Kosten haben?
Also es ist eine Kombination aus in der Tat Unternehmen, die Sachen in unseren Augen falsch gemacht haben und Sachen, die einfach damit zu tun haben, dass man größer ist, effizienter ist und vielleicht auch dadurch mehr Spezialisten hat, die besser einkaufen können und auch einfach Skalenvorteile hat. Und bei Trion ist es eine Kombination dessen. Die hatten ihre Spiele noch auf großenteils auf in traditionelle Rechenzentren, wo sie dann Rechner gemietet haben. Aber da Spiele ja auch fluktuieren und man ja immer im Spielebereich hofft, dass das Spiel nochmal irgendwann durch die Decke geht, hält man sehr viel Rechnerkapazität vor. Ein Teil davon, der gar nicht benutzt wird. Wir bringen die Spiele in Cloud, womit natürlich viel flexibler ist. Machen da auch eine Ausschreibung zwischen Google und Amazon, um zu sehen, wer ist da am billigsten. Und haben damit natürlich auch nochmal Kostenvorteile. Und also die Kombination dessen, was natürlich mit Arbeit verbunden ist, weil ein Multiplayer-Spiel, das auf mehrere Server läuft, in Cloud zu bringen, ist nicht ganz einfach. Aber das können wir inzwischen ganz gut. Und dadurch kriegen wir insgesamt große Ersparnisse hin. Aber in der Präsentation steht auch ein anderes Beispiel mit Verve, Medienfirma. Der läuft auf den gleichen Cloud-Vertrag. Also das bringt auch nochmal das Volumen hoch, bringt damit auch nochmal wieder Volumenvorteile mit rein. Und auch da haben wir inzwischen schon 50% gespart an den Technikkosten und gehen davon aus, dass wir da auch auf 70% kommen.
Was sehr spannend war, in so einem Nebensatz, ja, Ausschreibung zwischen Google und Amazon, da seht ihr, die Riesen im Internet und auch an der Börse verdienen selbst bei diesem Geschäft hintendran immer irgendwie mit. Das heißt, auch wenn man sagt, also ich investiere überhaupt gar nicht in Gaming, so wie ich, ja, man ist am Ende doch irgendwie indirekt dabei, wenn man dort Aktionär ist. Jetzt nochmal zu diesem Prozess, Sie nennen das ja so schön, Buy, Integrate, Build und Improve. Kann man sagen, Sie haben da im Grunde so einen Standardprozess, so eine Schablone, die man da drüber legt, wie neue Firmen integriert werden in ihr Netzwerk, welche Stellschrauben gedreht werden, so ein bisschen so wie dieser Danaher Business Process, der legendäre, der ja dafür gesorgt hat, dass Danaher, die ja auch unglaublich viele Einzelfirmen gekauft haben, mittlerweile in der Medizintechnik einer der Weltmarktführer ist, es in anderen Bereichen vorher auch immer zu sehr relevanten Einheiten geschafft haben, die wurden dann losgetreten, also da sind sie nur eine ganze paar Dimensionen von entfernt, aber ist das so dieselbe Vorgehensweise, dass man so eine Schablone drüber legt und kleine Zusatzfrage, wie funktioniert sowas eigentlich in Zeiten von Covid? Nur mit Homeoffice, kriegen Sie die Leute da auch richtig gut auf so ein Projekt versammelt, dass Sie da alle an einem Strang ziehen, wenn da ständig irgendetwas neu akquiriert wird und integriert werden muss?
Ja, es ist standardisiert. Ich meine, die erste Übernahme war natürlich viel Trial and Error. Also man versucht, man schaut und was funktioniert. Man lernt immer wieder dazu. Also die Schablone wird auch immer angepasst. Aber ja, wir haben eine Schablone. Und wenn es Distress Company ist, dann wird die erst saniert, bevor wir sie anfangen zu integrieren. Weil das gleichzeitig zu machen, das wird Chaos. Also wir haben da einfach bestimmte Learnings, die wir auch umgesetzt haben im Standardschritte. Also das ist schon mal gut. Dann im Covid-Fall hat es ein paar Effekte gegeben. A, Spielefirmen im zweiten Quartal haben auf einmal gedacht, hey, wir sind mehr wert, weil die Umsätze hochgehen. Haben dann festgestellt, wenn man grundsätzlich defizitär ist, dass es dann auch nicht hilft. Also in dem Sinne gibt es da auch inzwischen wieder gute Akquisekandidaten. Und auch da ist wieder ein Stück Normalisierung eingetreten. Wo wir einen Negativeffekt gesehen haben durch Covid, ist einfach wirklich das Reisen. Und man kann sehr viel Due Diligence, alles digital machen. Aber trotzdem, wenn man eine Firma kauft, man möchte doch gern ein paar Leute etwas tiefer in den Augen schauen, als ein Videocall erlaubt, weil es da dann doch drum geht. Und auch gerade bei Integrationsschritte sehen wir, dass wir da schon einen Nachteil haben jetzt durch Covid. Die Amis dürfen ja gar nicht, wir haben ja relativ viele Leute auch in Amerika, die dürfen ja gar nichts zurzeit, die dürfen nicht ins Office, dürfen nicht reisen. Und auch in Europa ging es jetzt eine Zeit lang, also Platform 161 haben wir ja gerade zum 1. Juli übernommen. Da haben wir dann auch wieder persönliche Gespräche gehabt. Aber auch das wird jetzt alles wieder schwinden. Also man muss damit leben, um mal so zu sagen. Also es gibt schlimmere Sachen, es ist nicht optimal, aber es geht.
Wenn ich mir das auf der Seite 24, um das Beispiel mal hervorzuheben, weil es dann eben auch für euch sehr, sehr gut nachvollziehbar ist, da wird von einer Akquise gesprochen im Oktober 2018 für 8,5 Millionen. Da werden dann nochmal in den nächsten 12 Monaten 3,4 Millionen hinterhergelegt an Investments, sodass man bei knapp 12 Millionen, 11,9 Millionen Euro Gesamtvolumen angekommen ist. Und man macht dann mit dieser Geschichte schon in den ersten 12 Monaten 19 Millionen Umsatz, 7 Millionen EBITDA, über die ersten 24 Monate 43 Millionen, auch durch Umsatzsteigerung und insgesamt 16 Millionen EBITDA. Da stellt sich ja dann schon die Frage, wie lange bleibt sowas noch? Und auch die Frage, die Christian vorhin gestellt hat, nach dem Motto, für 12 Millionen bekomme ich in den ersten 2 Jahren, dadurch, dass das gelingt, 16 Millionen EBITDA rein. Das ist ja schon mal sehr, sehr schön, aber diese Spiele haben ja dann auch immer noch eine ordentliche und vor allen Dingen, also und hoffentlich auch lange Restlebenszeit. Man fragt sich schon so ein bisschen, warum ist es dann so günstig, das zu kaufen?
Weil die Firma, wie wir sie gekauft haben, ungefähr 500.000 pro Monat Verluste geschrieben hat. Und weil wir die Firma von 300 Mitarbeitern auf um die etwas über 50 Mitarbeiter saniert haben. Also es war auch hier wieder ein Sanierungsfall. Also wir liegen bei unserer Distressed Company, also von den 33 Übernahmen waren über 80% Distressed, liegen wir bei einer Zurückverdienzeit von unter 2 Jahren. Also sprich Kaufpreis plus Restrukturierungskosten plus Verluste, die wir dann noch einfahren, was ja oft hat man auch noch einen Burnrate, verdienen wir innerhalb von 24 Monaten zurück.
Wie lange läuft so ein Spiel dann noch weiter? Jetzt sind diese 24 Monate vorbei, jetzt kann man eigentlich sagen nach dem Motto, geile Geschichte, läuft, 16 Millionen EBITDA schon mal reingeholt auf Basis 12 Millionen Investment. Wie lange rollt sowas dann weiter? Denn das sind ja hier in der Präsentation, wird ja dargestellt, dass es ein knapp 10 Millionen EBITDA-Faktor ist. Wie lange läuft denn das noch so?
Also das kann keiner genau erzählen. Wir sehen statistisch, sagen wir so, das älteste Multiplayer-Spiel im Markt, also älteste große Multiplayer-Spiel im Markt ist World of Warcraft, ich glaube 17 Jahre jetzt alt oder 18 Jahre alt inzwischen schon und bestimmt nicht am Ende seines Lebenszeits. Also die Spiele werden, aber es gehören ein paar Sachen dazu. Man muss die Spiele wirklich gut behandeln, man muss Bugs rausholen, man muss schauen, dass da immer neuer Content dazu kommt, man muss die Spieler gut behandeln, also Community Management und dergleichen. Also es kommt nicht von alleine. Wir sehen sehr oft bei Spielefirmen, die wir übernehmen, dass die alten Spiele ausmelken, also nicht rein investieren, dass dann auch eher ein Churn von 20-25% Jahr auf Jahr drauf ist, dann würden sie immer noch, keine Ahnung, 5, 6, 7 Jahre laufen. Aber es ist halt viel schöner, wenn man ein bisschen in die Spiele rein investiert, was wir hier dann auch gemacht haben und damit die Umsätze nochmal hochbekommt und damit natürlich auch die Lebenszeit von so einem Spiel nochmal sehr strukturell verlängert. Aber wie lange sie genau laufen, ich weiß es nicht. Also Fiesta ist 13 Jahre alt, eins unserer Spiele, Desert Operations 10 Jahre alt und da kommt jedes Jahr ein Jahr dazu.
Dann schließen wir, glaube ich, mal den Gaming-Bereich ein bisschen ab und wenden uns einer Sache zu, mit dem man ja am Kapitalmarkt auch spielen kann. Und das ist das Thema Zinsen, das ist das Thema Anleihen und das ist das Thema ausstehende Anleihen.
Das Thema generell Finanzierung. Ja, Sie haben ja jetzt gerade auf der Eigenkapitalseite ordentlich aufgestockt mit der eingangs besprochenen Platzierung, knapp 30 Millionen Euro in der Kasse. Die werden Sie sicherlich auch ausgeben können, aber Sie wollen ja das Ganze noch ein bisschen größer skalieren. Deswegen nehmen Sie ja auch Fremdmittel in Anspruch. Sie haben 2 Anleihen ausstehend über die Gamigo. Die eine Anleihe haben Sie ja auch mehrfach aufgestockt, wird dann 2022 fällig, in ziemlich genau 2 Jahren also. Und da reden wir über ein Volumen immerhin von 50 Millionen Euro, was Sie da zurückzahlen müssen. Bis dahin müssen Sie auch noch ein bisschen Zinsen zahlen, um genau zu sein 7,75%, was ja auch ziemlich üppig ist. Schlafen Sie da schon schlecht, was die Refinanzierung angeht? Oder können Sie bereits jetzt sagen, also das wird entspannt, wir sind jetzt bereits dran, da die Refinanzierung vorzubereiten?
Es geht natürlich, dass alles im gesunden Verhältnis ist, um da vielleicht mal anzufangen. Man kann nur, da haben wir vorhin drüber gesprochen, Aktien verwässern. Das finden die Aktionäre nicht so schön, wenn da nur verwässert wird. An der anderen Seite mag ein Fremdkapitalgeber es nicht, wenn es Leverage zu hoch ist. Also es ist immer ein Balance-Act zwischen beiden. Wobei es, glaube ich, im Sinne der Aktionäre ist, wenn da ein gewisses Leverage drin ist. Und für Fremdkapitalgeber natürlich auch hochzinsige Anleihen, solange da genug Cashströme drunter liegen, auch interessant sind. Wir fahren oder versuchen unseren Fremdkapital zwischen 2- bis 3-mal Faktor zu fahren, womit man im gesunden Bereich liegt. Vor allem wenn wir vor dem Hintergrund, dass wir natürlich extrem steady, wie heißt das, Cash-Ströme haben, dadurch, dass die Spiele so alt werden. Mit über 20 waren zum Halbjahr, also 12 Monate rückwärts zum Halbjahr, 22 Millionen EBITDA. Wir haben natürlich eine gute Cash Generation, der im Verhältnis zur Verschuldung, also wie gesagt, in Faktor 2 bis 3 zu betreiben ist. Wir waren etwas drüber mit der Kapital, mit der Erhöhung. Jetzt sind wir wieder im Bracket drin, also liegen jetzt mit Kapitalerhöhung gerechnet ungefähr bei 2,2.
Aber das Geld soll doch eigentlich ausgegeben werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Also so richtig dazu zählen kann ich das doch eigentlich gar nicht, also, oder? Weil es steht ja für Investitionen quasi bereit.
Auch hier geht es wieder darum, wo geht man es rein? Und es sind natürlich auch EBITDAs zurzeit, die wir noch nicht realisieren. Wie vorhin gesagt, im Medienbereich 8% EBITDA, wenn das bei 15% liegt, ist es schon verdoppelt. Also in dem Sinne, es ist natürlich in dem Sinne immer ein, ja, ich habe Geld. Erstmal verdienen wir Geld aus unseren Operations. Das können wir in Übernahmen, in Wachstum, also auch organisches Wachstum investieren. Das Zweite ist natürlich, dass wir noch etwas schneller versuchen zu wachsen und damit einen Mix aus Eigenkapital und Fremdkapital. Und das Fremdkapital, wie gesagt, im Bereich 2- bis 3-mal Leverage zu fahren. Wir waren etwas drüber, durch die Kapitalerhöhung sind wir wieder drunter. Wenn wir wieder was ausgeben, kann es kurzfristig mal drüber sein, aber wir würden schon gerne innerhalb von 2- bis 3-mal bleiben. Zinssatz vorhin genannt, finden wir selber auch hoch. Also 7,75 ist nicht billig.
Ist ja auch nicht so, dass der Markt jetzt sagt, der Zinssatz ist viel zu hoch. Man muss das über die Rendite irgendwie ausgleichen. Die Anleihe steht ja nicht bei 140, sondern die ist ungefähr bei pari im Börsenhandel. Das zeigt ja irgendwie, dass man am Markt schon eigentlich von Ihnen weiterhin trotz Niedrigzinsen diesen High-Yield-Satz 7,75% verlangt. Wird man den auch in 2 Jahren verlangen?
Der Schwedenbond, der steht ungefähr bei 104, 105 gehandelt. Da geht es wenig über den Markt, aber werden viel Blöcke gehandelt über den Dings. Und wir haben bei allen Bonds eine Rückkaufmöglichkeit auf ungefähr 103% fängt die an, was natürlich schon eine gewisse Deckung auch wieder gibt, weil wir jetzt auch in den Bereich reinkommen, wo wir die Bonds zurückkaufen könnten.
Und, ist es denn für Sie eine Option, beziehungsweise also wie sieht die Refinanzierungsstrategie aus? Also weil natürlich also 2 Jahre bevor 50 Millionen fällig werden, ist die Frage meiner Ansicht nach schon erlaubt, weil wenn Sie es einfach am Ende zurückzahlen müssen und Sie haben keine Refinanzierung, weil gerade schlechte Zeiten sind, ist die Firma Fratze.
Und müsste es nicht, Entschuldigung, dass ich da noch reinhage, müsste es da nicht auch deutlich günstigere Refinanzierungssätze geben, gerade nach den ganzen Sachen, die wir jetzt besprochen haben, was auf der Governance-Seite alles vorangegangen ist, da muss es doch, insbesondere wenn ich dann auch noch höre, dass es eine Rückkaufmöglichkeit für 103 gibt, da muss dann jetzt Bestreben sein, so 75 Millionen, wie kriegen wir sie, wo kriegen wir sie günstig her, unter 5, unter 4, unter 3%, keine Ahnung, was da dann möglich ist, aber 7,75%, alter Schwede.
Viele Fragen, also ich versuch mal anzufangen. Zinssatz hoch, ja, absolut. Wir haben Alternativen auch vorher schon gehabt über Bankfinanzierung. Also vielleicht mal kurz die Historie. Wir haben in 2013 eine deutsche Mittelstandsanleihe aufgelegt. Der hatte 8,5, glaube ich, oder 8,75 sogar.
Das war die Gamigo AG. In Deutschland.
Genau.
Die hatte die ist auch, glaube ich, vorzeitig zurückgeführt
genau, worden.
Das war jedenfalls ein guter Deal.
Die ist irgendwann auf 70% runtergegangen, wie die ganze Anleihen runtergegangen sind. Und um uns herum sind ein Großteil der Anleihen geplatzt. Die ist dann auch über 100 gewesen, die haben wir dann auch irgendwann zurückgekauft, auch über 100 zurückgekauft, ein Jahr vorzeitig, haben dann ein Bankdarlehen drin gehabt und uns aber nach einem Jahr schon wieder entschieden, eine Anleihe zu machen. Das war dann die Gamigo-Anleihe in Schweden. Sie sind sogar etwas teurer, die Anleihen, die wir haben, als was wir bei einer Bank bekommen würden, aber geben uns viel mehr Flexibilität. Unser großer Win sind die Distress-Firmen, die wir kaufen, weil wir da wirklich sehr gute Renditen fahren. Aber Distress-Companies kaufen mit einem Bankdarlehen ist verdammt schwer, weil mit Covenants von der Bank, die wollen jeden Distress-Case sehen, wo wir jetzt keine Angst vor haben, aber es dauert. Und wenn eine Firma ein Problem ist, muss da relativ schnell durchgegriffen werden, schnell gekauft werden und da wären wir mit der Bank zu langsam. Das ist der Grund, dass wir uns für börsennotierte Anleihen entschieden haben. Gut, wir haben erst die in Schweden gemacht mit Gamigo, mit MGI dann 25 Millionen in Deutschland gemacht. Und natürlich schaut man sich an, was man damit macht. Ich meine, wir können mit dem Cashstrom, den wir haben, wir können die auch anfangen zurückzubezahlen. Wäre aber blöd, weil wir so viele gute Opportunities haben, um weiter zu investieren. Und es wird im Grunde auch wieder auf eine Refinanzierung hinauslaufen. Wann genau, wenn das Zinsniveau niedriger ist, was es zurzeit ist, macht es Sinn, um es verfrüht zurückzukaufen? Sind auch Sachen, die wir uns anschauen, wo ich aber keine Informationen zu geben darf natürlich.
Und, man wird ja schon neugierig, weil 7,75%, wir hatten das letztens an einer Q&A-Session von uns, die ihr im Übrigen dann verfolgen könnt, wenn ihr Mitglieder in der Echtgeld-TV-Lounge seid. Da reden wir dann auch über sowas. Und ich erinnere mich noch, dass du gesagt hast, was ihr bei der Firma, wo du Aufsichtsratsvorsitzender bist, für eine sehr günstige Refinanzierung bekommen habt, auch weil ihr da natürlich Sachen hinterlegen könnt. Aber das im Grunde genommen so im Moment jenseits der 6-7%, wo wir ja hier sind, eigentlich etwas eine Situation da ist, wo man sagt nach dem Motto, na, wie sieht der Kapitalmarkt
aus? Ja, du hast halt einfach einen Risikoaufschlag hier. Ja, und man sieht, Sie haben das ja bestätigt, also dass eine Bank einfach so eine Akquise-Line dafür freigibt, aus der sie sich dann bedienen können. Das gibt es halt momentan für dieses Unternehmen nicht. Und deswegen ist der Kapitalmarkt natürlich der erste Ansprechpartner, wo natürlich auch dieses Risikogeld da ist. Banken müssen ja ein bisschen anders rechnen, auch was hinterlegen angeht. Die Frage ist natürlich, auf was muss ich mich denn gefasst machen unter Umständen, auch als Aktionär, was hier Refinanzierung angeht. Ist zum Beispiel Wandelanleihe für Sie auch ein Thema, wo ihr dann wieder Verwässerung dranhängen würde?
Nach Satzung können wir Wandelanleihen machen. Ich finde aber Wandelanleihen ein relativ komplexes Produkt. Da gibt es auch verschiedene Arten von wäre jetzt, wenn Sie mich jetzt persönlich fragen, nicht mein Vorzug. Ich würde jetzt auch nichts sofort ausschließen, aber es macht einfach Sinn, um Equity und Debt zu fahren in parallel und das nicht unbedingt direkt miteinander zu vermischen.
Weil Sie sagen, Sie müssen ja eh inzwischen an zwei Märkten Investor Relations machen. Für die Equity-Seite ist der Grenzaufwand, den Sie dann haben, für die Anleihenseite nicht mehr so hoch. Da müssen Sie auch reporten und folglich, es ist ja bei vielen Firmen so, Sie haben nur das eine oder das andere, insbesondere das Unternehmen, häufig nur eine Creditseite haben und können sie es halt mitmachen. Aber genau. Es ist natürlich ein Thema und da werden wir natürlich auch immer wieder nachhören, je näher wir uns an den Oktober 22 heranbewegen, wie ist der Stand der Refinanzierung. Deswegen also macht es auch für Aktienanleger viel Sinn, immer mal zu gucken, was läuft denn auf der Anleihenseite, weil natürlich Anleiheninvestoren generell viel risikosensitiver sind. Denn Anleiheinvestoren haben ja nicht die unbegrenzte Upside nach oben, das Potenzial, der Himmel ist offen, wie Aktieninvestoren, sondern sie haben halt nur den Zins und der muss möglichst sicher sein, natürlich insbesondere auch die Rückzahlung. Deshalb, was nicht nur bei Media & Games, sondern generell Risikoabschätzung angeht, ist der Anleihemarkt häufig sensitiver und auch zuverlässiger als der Aktienanalyst.
Aber das Schöne ist, dass wir auch bankenfähig sind, und das haben wir ja vorher auch schon bewiesen. Dadurch, dass wir durch die Spiele wirklich langfristige Umsatzströme haben, sind wir ganz gut über Fremdkapital finanzierbar. Aber auch hier geht es wieder darum, klar, um Risikobeherrschung, um mal so zu sagen. Ein gewisses Stück Fremdkapital ist gut, aber man soll es nicht übertreiben.
Und wo wir jetzt gerade das Thema Aktienkurs schon drin hatten und verstärkt auf die eine Stunde Interviewlaufzeit zugehen, die wir eigentlich nicht überschreiten wollen und möglicherweise es doch tun, knapp, wir geben uns Mühe, aber dafür müssen wir natürlich noch Zeit haben. 1,41 steht es im Moment, als wir das Gespräch hatten, waren wir so bei 1,25 im Kurs, also von daher da nach oben gelaufen. Und wenn man sich die Analystenstudien, die über die Website ja auch abrufbar sind, von Warburg, von First Berlin, von Hauck und Aufhäuser, von GBC so anguckt, dann hat man so ein bisschen den Eindruck, dass die so in so einem kleinen Überbietungswettbewerb sind, was die Prognose und oder was die Kursziele anbelangt. Also da geht es von 2,70 über 2,90 und Warburg am 31.08. sagt dann 3,30 Euro ist das Kursziel, was ja ein massives Upside darstellt. Wie wohl fühlen Sie sich mit so einer Darstellung, wo man ja auch immer sagen kann, nach dem Motto, wenn es dann dem Vorstand nicht gelingt, das auch bei den Investoren unterzubringen, dann bringt mir ja diese Schätzung, wie auch immer sie zustande kommt, nicht so besonders viel.
Ja, ich finde es ein schwieriges Thema. Es ist gut zu sehen, dass die Analysten alle höher sind und nicht, dass da auch ein riesen, also da ist ein Spread, aber jetzt nicht ein riesiges Spread mit auch welche, die viel niedriger liegen. Also was wir sagen können, also man muss das Vorstand immer extrem aufpassen, weil Bewertung ist am Ende das, was ein Aktionär dafür gibt und nicht, wie ich die Firma empfinde. Aber seit wir in Deutschland gelistet sind, hat sich der Börsenkurs eigentlich nicht wirklich bewegt, also zumindest nicht strukturell positiv. Und wenn man das dann vergleicht mit, wie sich unsere operative Performance entwickelt hat, macht das keinen Sinn. Also in 2 Jahren ein Börsenkurs, der sich kaum bewegt, im Vergleich zu einer Firma, die pro Jahr 40% gewachsen ist. Profitabilität sogar noch mehr. Das war auch für uns die Konklusion zu sagen, wir sind hier im falschen Börsenplatz, weil sogar die Analysten geben uns recht, dass das eigentlich es hätte was passieren sollen. Und wir sehen ja jetzt zum Glück in Schweden, dass auch tatsächlich etwas passiert. Gut, wir sind jetzt wieder in etwas, die amerikanische Wahlen kommen jetzt, Covid kommt wieder. Mal sehen, was insgesamt jetzt an Börsenplätzen passiert. Aber wir sehen auch durch die Kapitalerhöhung, wo wir nochmal sehr viel stärkere institutionelle Investoren mit reingeholt haben, dass da in jedem Fall ein Stückchen, würde ich mal sagen, Nachholbedarf ist. Und wie hoch, ich meine, bitte die Analystenreports anschauen. Wir arbeiten dran, das ist, was wir machen können. Operativ entwickeln wir uns gut. Und Börsenkurs ist am Ende die Sache der Investoren.
Die haben ja auch noch was zu tun, wenn man jetzt so diese Peer Group mal nimmt. Das ist ja ganz interessant im Zuge des Researchs, was jetzt in Schweden erstellt wurde von Pareto. Da haben wir halt in dieser Peer Group eine 8-fache Umsatzbewertung. Sie sind bei einer 1,4-fachen Umsatzbewertung, bezogen jetzt mal auf die Schätzung für das nächste Jahr. Beim EBITDA ist es bei Ihnen ein 6er, bei der Peer Group ein 14er. Das ist ein immenser Abschlag. Erklären Sie sich den Wirk, also gerade natürlich, wenn wir dann mal gucken auf Embracer, die ja einige von euch im Depot haben, wie wir wissen, die ja sich allein seit Anfang 2019 vervierfacht haben und die jetzt mit einem Kursumsatzverhältnis von 10 und einem Kursgewinnverhältnis von 40 bewertet sind. Wodurch erklären Sie sich diesen doch immensen Abschlag? Sie sind ja eher so in der Bewertung wie so eine Rovio, ja, mit dieser Angry Birds Entwickler, wo ja irgendwie ja man gar nicht weiß, wie läuft denn diese Firma weiter. Aber warum sind Sie als Wachstumsunternehmen irgendwie in einer Bewertung, die eher so ein Fragezeichen hat? Liegt es wirklich nur an Deutschland oder hat man dieses Geschäftsmodell des Buy und Build zusammen mit Integration nicht so ganz verstanden?
Also Buy und Build machen Stillfront und Embracer auch. Die integrieren zwar nicht, wobei ich glaube, dass mit Integration noch mehr Effizienzen hebt, aber gut, da kann man drüber unterschiedliche Meinungen sein. Aber Stillfront und Embracer waren kleiner, wie wir jetzt sind, vor 3 Jahren. Also in dem Sinne, das sieht man auch. Und die haben jetzt beide, ich glaube, der eine hat 3 Milliarden, der andere 4 Milliarden Market Cap. Die haben eine höhere Bewertung, sind auch sehr schnell gewachsen, haben natürlich auch Übernahmen machen können mit EBITDA-Multiples von 12 oder 10. Wenn sie selber bei 20 sind, macht das natürlich absolut Sinn. In dem Sinne, es ist schon auch, ja, ein self-fulfilling prophecy will ich jetzt nicht sagen, aber es ist, wenn man in so ein Börsenumfeld ist, wo man nicht verstanden wird, wird einem das Leben schon schwer gemacht. Und ich sage jetzt nicht, dass alles nur am Markt liegt. Klar, unser Malta hilft nicht unbedingt. Sagen wir so, unsere Struktur war etwas unklar noch mit Gambico und dergleichen. Also sind natürlich auch hausgemachte, ich würde nicht sagen Probleme, aber Sachen, die man optimieren kann. An der anderen Seite, ja, ein Börsenplatz, also wir haben gute Hoffnung, dass wir in Schweden etwas mehr, mehr bewertet werden in der Richtung, wo es auch, glaube ich, Sinn macht. Weil ich meine, eine Firma, die, und jetzt nicht nur über Gambico und Media & Games sprechend, aber eine Firma, die 30-40% pro Jahr wächst und auch eine hohe Profitabilität hat, mit so einer Bewertung, das macht keinen Sinn eigentlich.
Ich kriege eben schon aus dem Off sozusagen die Handzeichen nach dem Motto, wir müssen zum Schluss kommen. Ich kann aber, es tut mir ja leid, noch nicht ganz zum Schluss kommen. Ich habe noch eine Frage und die hat mich ja beim letzten Mal auch relativ viel beschäftigt und vor allen Dingen, weil ich da jetzt eine Abweichung auf der Seite 35 sehe. Ich hatte das letzte Mal explizit nach den 30% Wachstum gefragt, ob das auch der Wert ist, mit dem Sie sich nachhaltig wohlfühlen. Jetzt sehe ich auf einmal in der Präsentation 25-30% Wachstumsziel auf langfristiger Ebene. Da mag man nun sagen nach dem Motto, naja, das ist so ein bisschen Wortklauberei, mag sein, aber 25% Wachstum bis 2025 würde bedeuten, irgendwie man kommt in den Bereich von 350 Millionen Revenue. 30% Wachstum würde bedeuten 430. Was ist denn mit den 30% Wachstum?
In die Zukunft schauen ist immer schwer.
Ja, das stimmt.
Und gerade mit unsicheren Märkten, ich meine, Covid kann uns noch einen extrem Schwung bewegen. Wir haben sehr viel Pfeile im Köcher, auch mit neuen Spiele-Launches, Sachen, die kommen, viel M&A-Fälle. Es ist verdammt schwer, um zu sagen, wo wir genau hingehen werden. Historisch 40% pro Jahr. Wir hätten da jetzt auch 40% hinschreiben können zum Beispiel. Wir wollen nächstes Jahr 40% wollen. Würden wir auch gerne. Nur wenn wir dann nur 38% wachsen würden, dann wären wir von den Investoren zerlegt. Ja. Und da haben wir wenig Lust dazu.
Verstehe.
Und das ist auch der Grund, dass wir sagen, wir fühlen uns sehr wohl an Minimum Range. Und das ist ja auch mittelfristig, den wir abgeben. Nicht nur jetzt für ein Jahr oder für zwei Jahre. Mit 25-30%. Und da arbeiten wir auch dran.
Wir werden diese Zahl dann eben auch in den nächsten Gesprächen immer wieder nachprüfen, abfragen, ob man da aufs Track ist. Das steht, wie gesagt, auf der Folienseite 35, wo ihr vor allen Dingen nicht nur das langfristige Umsatzwachstum, was geplant ist, sehen könnt, sondern auch die angestrebten EBITDA und vor allen Dingen auch die EBIT-Marge. Die ist ja auch nicht so ganz unwichtig, denn ja, Abschreibung ist eben auch bei so einem Unternehmen ein wichtiges Thema. Das war dann eben knapp über eine Stunde oder im Bereich von 65 Minuten. Der zweite Talk mit Remco Westermann von Media & Games. Danke, dass ihr bis hierhin dann auch weiter durchgehalten habt und das euch angeguckt habt. Und jetzt seid ihr eben dran zu entscheiden, ob das für euch ein Unternehmen ist, oder eben nicht. Eure Kommentare gerne auch zu Alternativen, die ihr spannend findet, unter dem Video. Gerne auch Fragen, die wir aus eurer Sicht vergessen haben zu stellen. Und dann bis zum nächsten Mal aus Vogts Bier Express oder von unseren Homeoffice-Plätzen bei Echtgeld TV. Tschüss aus Berlin.